Hallo, herzlich willkommen zum Public Sector Insider. Ich bin Tanja Clement und heute erwarten Sie folgende Themen. Vizeadmiral Carsten Stawitzki, Abteilungsleiter Ausrüstung im Bundesministerium der Verteidigung, spricht über die Beschaffung von Ausrüstung und Personal. Digital und demokratisch, wie Daten aus Verwaltungsregistern die Qualität amtlicher Statistiken verbessern können. Und weniger Wasserköpfe. Warum die Corona-Krise die Personalstruktur der öffentlichen Verwaltung in Frage stellt. Die Aufgaben des BAIIN-BW, also des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, standen in den vergangenen Monaten verstärkt in der Öffentlichkeit. Die Beschaffung von Masken und sonstiger Schutzausrüstung durch das BAIIN war ein wichtiger Beitrag für unseren bisherigen Weg durch die Corona-Krise, auch wenn verschiedene Stellen, wir selbst nicht ausgenommen, an diesen Beschaffungen in der Vergangenheit auch schon Kritik geübt haben. Nun sprach unser Chefredakteur Uwe Proll mit dem Abteilungsleiter Ausrüstung im Bundesministerium der Verteidigung, Vizeadmiral Carsten Stawitzki, über die Herausforderungen bei der Beschaffung von Ausrüstung und Personal.
Ja, einen schönen guten Tag, Herr Admiral Stawitzki. Sie sind, mal verkürzt gesagt, bei der Bundeswehr hier im Bundesministerium der Verteidigung für das gesamte Thema Ausrüstung zuständig. Und die jüngste Vergangenheit war aber auch bei Ihnen im Hause durch Covid-19 geprägt. Sie haben da mit Schnellbeschaffungen im Auftrag des Bundes medizinisches Schutzgerät, also auch Masken, beschafft und auch transportiert. Das war ja eine größere Aufgabe und dieses Amt, das das erledigt hat, gehört ja in Ihren Zuständigkeitsbereich, das BAIIN in Koblenz. Wie groß war die Herausforderung und ist sie nun abgeschlossen?
Ja, es ist in der Tat so, dass wir ja in einer außergewöhnlichen Situation gerade leben, die uns mit ganzer Wucht alle getroffen hat. Das betrifft insbesondere auch die Ausrüstung insgesamt. Ich denke, keiner von uns konnte sich vorstellen, dass global eine derartige Krise die gesamten Logistikketten, auf die ja letzten Endes gerade in der Beschaffung und in der Produktionslogistik unsere Welt angewiesen ist, so massiv beeinträchtigt werden können, dass es eben nicht nur lokal betrachtet krisenhaft zu einem sogenannten Lockdown kommt, sondern dass das ja mehr oder weniger den ganzen Globus weltweit umfasst hat. Und in dieser außerordentlichen Situation hat das Amt in Koblenz an dieser Stelle auch sehr pragmatisch ganz Außerordentliches geleistet. Unter der maßgeblichen Führung der Vizepräsidentin, die dann unmittelbar auch eine Taskforce geführt und eingerichtet hat, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis auch an die persönliche Lastungsgrenze mit ganz hohem Engagement und hoher Flexibilität versucht, das Unmögliche möglich zu machen. Und damit auch einen ganz signifikanten Beitrag dazu geleistet, dass wir zumindest einigermaßen das Ganze so gut wie möglich in den Griff bekommen haben.
Herr Admiral, Personalgewinnung ist ja überall ein Thema, im gesamten öffentlichen Dienst, so auch bei der Bundeswehr. Werfen wir mal einen Blick besonders auf das BAIIN. Dort gibt es technische Beamte neben Soldaten. Wie organisieren Sie die Nachwuchsgewinnung für diese beiden Bereiche und wie ist der Stand? Funktioniert das? Gibt es genug oder wird es offene Stellen geben?
Ja, in der Tat ist das Personal für uns alle immer wieder die größte Herausforderung. Es ist ja egal, für welches Unternehmen man da letzten Endes spricht. Insofern braucht man in diesem Falle für die Beschaffung, Ausrüstung, Projektmanagementfähigkeiten. Und das sind aber neben den Soldaten, die ganz maßgeblich im Nutzungsmanagement sind, in der Beschaffung natürlich Techniker, also Ingenieurinnen und Ingenieure, aber vor allem auch Juristinnen und Juristen. Denn die DNA der Ausrüstung besteht letzten Endes aus einer Medaille, die aus zwei Seiten besteht. Während in der ersten Phase Techniker und Ingenieure Leistungsbeschreibungen erstellen und technische Lösungen, muss natürlich in der zweiten Phase am Ende das alles in einen schluss- und endverhandelten Vertrag übersetzt werden. Und insofern gilt die Herausforderung eben in der Tat darin, ganz gezielt in der ganzen Produktpalette, auch von Seiteneinsteigern, aber vor allem auch gezielter Werbung über das Internet, aber auch Karrieretage, Personal für uns zu gewinnen.
Die Realisierung des ersten Schrittes der Streitkräfteplanung für 2023 hat ja Fortschritte gebracht. Damit verknüpft sind aber auch Beschaffungsvorhaben, die zeitgerecht abgeschlossen werden müssen. Dabei gibt es dann die Diskussion, dass nicht nur der Zeitpunkt der Einführung definiert werden muss, sondern dass auch ein Zeitpunkt im Handling, in der Ausbildungszeit, im Umgang mit diesen Systemen ja garantiert sein muss. Wie sieht da der Plan aus?
Herr Breuer, da sprechen Sie in der Tat einen ganz wichtigen Punkt an, weil sich mit der Modernisierung der Bundeswehr und dem Fähigkeitsprofil der Bundeswehr, was der Planer bis weit in die 2030er Jahre beschrieben hat, alle auf das Jahr 2023 und die sogenannte VJTF 2023 blicken. Und in der Tat ist es eben so, das ist die sogenannte Stand-by-Phase, die aber begleitet wird von einer Stand-up-Phase und davor wiederum geschaltet ein Jahr vorher auch die mögliche Ausbildung. Das heißt in der Tat, wenn alle von 2023 sprechen, dann reden sie in Wirklichkeit von spätestens Ende 2021. So, insofern haben wir, das war, glaube ich, das ganz Entscheidende, diese Erkenntnis aus der VJTF 2019 gelernt, dass wir viel früher in die Planung strategisch einsteigen müssen, haben das mit allen Abteilungsleitungen auf der Ebene B9 mit der Leitung des Hauses getan. Insofern segeln wir hart am Wind mit allen Beschaffungsvorhaben, die letzten Endes dazu erforderlich sind, die dafür erforderlichen Kräfte einsatzbereit zur Verfügung zu stellen. Insofern war es erstmal wichtig, all die relevanten Projekte bereits Ende 2019 soweit finanzplanerisch auch unter Dach und Fach zu bekommen. Das betrifft einerseits die Sicherstellung der Führungsfähigkeit. Stichwort ist ja hier die Digitalisierung des Gefechtsfeldes, also das sogenannte Battle Management System oder DLBO, Digitalisierung landbasierter Operationen. Die Stärkung der Aufklärungsfähigkeiten, aber auch eine bedarfsgerechte Munitionsbevorratung und Modernisierung, genauso wie auch die Verbesserung des geschützten und ungeschützten Transportbedarfs, auch die bewegliche Unterbringung im Einsatz, also alles das, was es letzten Endes für diese Taskforce ausmacht, relativ flexibel dann auch entsprechend agieren und eingesetzt werden zu können.
Der eine oder andere hätte die letzte Frage, mit der ich jetzt komme, sicherlich zu Anfang gestellt. Ich habe sie schon diplomatisch ganz ans Ende gestellt. Leben Sie noch unter den Nachwirkungen der Berateraffäre?
Die Berateraffäre hat ja jetzt gerade überhaupt erst ihren Abschluss durch den Untersuchungsbericht gefunden, der jetzt durch das Parlament im Herbst für die Öffentlichkeit auch freigegeben wird und dann eben auch eine entsprechende Würdigung durch den politisch-parlamentarischen Bereich finden wird. Insgesamt hat das Ministerium bereits in den zurückliegenden Monaten sehr intensiv seine Konsequenzen aus den Berateraktivitäten und den damit verbundenen Ereignissen gezogen. Und das sorgt letzten Endes natürlich auch dafür, dass das ein oder andere in der Tat, wo uns, ich sage jetzt mal vielleicht, die Leichtigkeit des Seins zu rasch von der Hand gegangen ist in den vergangenen Monaten und Jahren, jetzt aber in der Tat dazu führt, dass wir hier und da einfach auch gucken müssen, dass wir die Dinge wieder pragmatisch und immer in den rechtsstaatlichen Leitplanken nach vorne bringen, damit wir aber am Ende das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Denn in der Tat, Beratungs- und Unterstützungsleistungen für so einen großen Bereich, auch Organisationsbereich wie die Bundeswehr selber, werden sie immer haben, weil es einfach keinen Sinn macht, für jede Spezialfrage, die ein solcher Bereich hat, ständig und permanent eigene Kapazitäten vorzuhalten.
Herr Admiral, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, Herr Broll.
Das war Vizeadmiral Carsten Stawitzki im Gespräch mit Uwe Broll. Wenn das Wort krisensicher oder resilient fällt, dann weckt das die unterschiedlichsten Assoziationen. Der Bereich Statistik ist vermutlich nicht so oft darunter. Aber die Daten, die in Statistiken gebündelt und ausgewertet werden, tragen maßgeblich zur Entscheidungsfindung bei. Und viele Daten sind in den Registern der öffentlichen Verwaltung bereits enthalten. Durch Digitalisierung soll die amtliche Statistik nun aktueller, genauer und informativer werden.
In der heutigen Wissensgesellschaft gelten Daten als Treibstoff moderner demokratischer Gesellschaften. Nicht nur liefern Datenagglomerationen Aufschluss über Entwicklung in Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft, auch bei politischen Entscheidungen sind amtliche Statistiken nicht selten das sprichwörtliche Zünglein an der Waage. Ein bekanntes Beispiel ist der Zensus, ein umfassendes statistisches Lagebild über Leben, Wohnen und Arbeiten in Deutschland. Eigentlich hätte er 2021 stattfinden sollen. Corona-bedingt wurde er jedoch um ein Jahr nach hinten verschoben. In der aktuellen Lage hätten die Datensätze des Zensus etwa dazu beitragen können, Phänomene wie Übersterblichkeit statistisch auszuwerten, um mit anderen Größen wie Alter oder Bevölkerungsdichte in Korrelation zu setzen. In seiner jetzigen Form ist der Zensus ein Hybrid. Die Mehrheit der Daten stammt zwar aus Registern, Stichprobenbefragungen helfen jedoch dabei, grobe Ungenauigkeiten zu bereinigen. Doch hat statistische Gründlichkeit ihren Preis, wie Dr. Georg Thiel, Präsident des Statistischen Bundesamtes, aufklärt.
Der Zensus 21 im Kabinett ist das Gesetz durchgegangen, dass der um ein Jahr verschoben werden wird, wegen Pandemie auf 22. Der kostet am Ende rund 1,4 Milliarden. Aus den Vergleichen mit anderen europäischen Staaten wissen wir das, umgerechnet auf die Bevölkerung, dass sie das mit einer Registernutzung wesentlich preiswerter machen. In Deutschland hinken wir da etwas hinterher. Wir müssen noch Register aufbauen, wie zum Beispiel das Gebäude- und Wohnungsregister oder ein Bildungsregister. Aber ich glaube, auf Dauer können wir mit einem solchen Registerzensus ad hoc viel mehr Auswertungen fahren.
Die Vorteile einer digitalisierten amtlichen Statistik gehen indes noch weiter. Dadurch, dass reine Registerlösungen auf Wortschreibungen angelegt sind, werden amtliche Statistiken nicht nur aktueller, die Daten selbst werden genauer und damit auch qualitativ hochwertiger. Doch handelt es sich bei diesem Szenario derzeit noch um eine Zukunftsvision. Denn wie so oft hinkt Deutschland beim technologischen Wandel hinterher. Defizite bestehen zum einen in der Wirtschaft, wo Unternehmensdaten noch mühsam eingeholt werden müssen oder die notwendigen digitalen Infrastrukturen fehlen. Dazu Dr. Stefan Profit, Unterabteilungsleiter Gesamtwirtschaftliche Entwicklung, Analyse und Projektion im Bundeswirtschaftsministerium.
Es ist eben schlichtweg für Unternehmen, die Statistikpflichten zu erfüllen haben, nicht nachvollziehbar, warum sie die gleichen Informationen jedes Mal wieder in irgendeine Maske eintragen müssen. Anderes schönes Beispiel ist die Preisstatistik. Bisher ist es ja so, dass Preiserheber in den Supermärkten und im Handel unterwegs sind. Wir wollen, dass das endlich der Vergangenheit angehört und dass wir die Daten direkt an den Scannerkassen, an den elektronischen Scannerkassen mit IT-Schnittstellen abgreifen können. Für diese Sachen, da sagen natürlich jeder, natürlich ist doch logisch, warum tut ihr das nicht schon? Aber alle diese Reformen sind eben alles andere als trivial. Und es geht eben auch um den Aufbau von IT-Infrastrukturen und um die Finanzierung dieser Infrastrukturen.
Die Defizite zeigen sich aber auch in der Politik, wo es amtliche Statistiken für das gesamte Spektrum politischer Entscheidungen noch nicht gibt. Zwar liegen unzählige Informationen als Rohdaten in den rund 400 Registern der öffentlichen Verwaltung. Was für eine effektive Nutzung allerdings fehlt, ist eine genaue Kenntnis darüber, welche Register welche Bestände umfassen und wo diese abzurufen sind. Ein Gesetzesvorschlag zum Aufbau einer entsprechenden Metadatenplattform wird derzeit im Bundestag diskutiert. Weitere Schritte wie eine übergreifende Verknüpfung bestehender Datenbanken unter dem Dach eines Dashboard Deutschland stehen bevor. Bei all dem geht es um eines: die Transparenz und Zugänglichkeit qualitativ hochwertiger und unabhängig erhobener Daten. In Zeiten, da bedingt repräsentative Erhebungen und statistische Kurzschlüsse das gesellschaftliche Meinungsbild prägen, eine Mangelware, wie Professor Dr. Ralf Münnig, Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der Universität Trier, ausführt.
Eine Datenqualität ist nicht eine Datenqualität. Ja, wenn man sich dann anschaut, was Google macht, natürlich hat man da schnell was bekommen. Ich habe nie ein einziges Mal das Wort Qualität dabei gehört. Auch bei Algorithmen mit großen Maschinen, die verwendet werden, da kommen Ergebnisse und das wird als die Wahrheit verkauft. Ich glaube, gerade im Bereich Kreditwürdigkeit ist das schon bis zum Exzess gemacht worden. Aber auch da ist keine Qualität. Und zynisch könnte man sagen, alle verwenden Daten leider am Anfang fast alle falsch. Man denke mal an den Begriff repräsentativ. Ich habe ihn diese Woche bereits wieder in 4 Studien gehört. In allen 4 Studien kann ich sagen, das, was die mit repräsentativ an der Stelle meinen, ist schlicht und ergreifend komplett falsch. Das ist dann für einen kleinräumigen Bereich, wäre das dann möglicherweise korrekt. Ob das übertragbar ist auf andere Bereiche, das ist sehr schwierig. Und das entsetzt schon ein bisschen, wenn Statistik gemacht wird ohne Statistiker.
Mit anderen Worten, in ihrer Qualität fragwürdige oder falsch ausgelegte Daten können massiv Schaden anrichten. Im schlimmsten Fall sind sie sogar demokratieschädlich. Digitalisierung kann der amtlichen Statistik helfen, dem mit validen Daten und fachlicher Expertise entgegenzuwirken. Mehr noch, durch digitale Methoden werden die Daten selbst demokratisiert und tragen damit zur demokratischen Meinungsbildung bei. Silke Delves, Leiterin Statistik bei der Bundesagentur für Arbeit, fasst es zusammen.
Amtliche Statistik hat ja auch über den Kodex einen klaren Auftrag, auch zur demokratischen Meinungsbildung mit beizutragen, nicht zur Willensbildung, das ist nochmal was anderes, aber für die demokratische Meinungsbildung die Dinge unabhängig darzustellen und die Daten unabhängig zur Verfügung zu stellen. Und das ist etwas, denke ich, was wir können, dazu gehört aber dann auch ganz unbedingt das Thema Belastbarkeit und Qualität. Das ist kein Gegensatz, sondern es muss beides in Einklang gebracht werden.
Sprecher war Thomas Petersdorf.
Kritisverordnung, DSGVO, NIS-Richtlinie und das sich anbahnende IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Die Gesetzgeber auf nationaler und europäischer Ebene haben in den letzten Jahren bedeutende regulatorische Neuerungen auf den Weg gebracht. Selbst für Juristen ist es mittlerweile schwierig, bei den vielfältigen gesetzlichen Regelungen sowie den komplexen Strukturen den Überblick zu behalten.
Verschaffen Sie sich im Seminar IT-Sicherheitsrecht der Cyberakademie am 8. Oktober in Berlin einen Überblick und tauschen Sie sich zu Auswirkungen, Haftungsrisiken und Umsetzungstipps aus. Anmeldungen unter www.cyber-akademie.de. Suchwort IT-Sicherheitsrecht. Ihr Zentrum für digitale Souveränität.
Es gibt Situationen und Entscheidungen, die in ihrer Widersprüchlichkeit für einen Außenstehenden keinen Sinn ergeben. So auch die aktuelle Arbeitssituation in der öffentlichen Verwaltung. Warum sind vor allem die Verwaltungsebenen der Behörden nach wie vor im Homeoffice, obwohl sie dort ihre Aufgaben nicht erledigen können, weil sie im Blick auf sichere Kommunikationsmittel entweder gar nicht oder mangelhaft ausgestattet sind? Ein Kommentar von unserem Chefredakteur Uwe Proll. Sprecher ist Benjamin Stiebel.
Bei Polizei, Bundeswehr, THW und Feuerwehr funktioniert es. Da sind nicht nur notwendigerweise die Einsatzkräfte vor Ort, auch die Stäbe und große Teile des inneren Dienstes vollziehen nach vielleicht kurzer Homeoffice-Phase wieder ihren Dienst im Büro. Natürlich unter strengen Hygienevorschriften. Ganz anders bei großen zivilen Behörden. Die lassen ihre Mitarbeiter nach wie vor daheim, jedoch häufig ohne, dass sie dort arbeiten können. Das gilt auch für Unternehmen wie Post oder Telekom. Bei diesen beiden sei noch unterstellt, dass deren Beschäftigte mit dem notwendigen Equipment ausgestattet sind. Das gilt leider für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung häufig nicht. Sie können nicht den Dienst von zu Hause aus tun, weil der Kundenkontakt nicht stattfindet oder weil sie nicht das Equipment, besonders nicht die sicheren Übertragungstechniken haben. Es wird sich also notwendigerweise die Frage stellen, ob das Verhältnis zwischen operativen Kräften und der allgemeinen Verwaltung in den letzten Speckjahren völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Wenn öffentliche Aufgaben auch ohne einen großen Verwaltungsapparat funktionieren, wenn bei Unternehmen auch weiterhin die Zustellung funktioniert, wofür brauchen wir dann die gigantischen Wasserköpfe? Eine unangenehme Frage. Aber nach Corona wird man sie stellen müssen. Mehr noch, Corona wird die Diskussion erzwingen. Die Verwaltung verwaltet sich vor allem selbst. Das gilt für alle Großorganisationen, ob öffentlich oder privat. Öffentliche Dienstleistungen laufen großteils weiter, wie nach Aufhebung des Lockdowns auch die industrielle Produktion. Die Antworten waren im öffentlichen Dienst in der Vergangenheit des Spardiktats so falsch, wie sie es jetzt auch bei der Industrie sind. Es wurde zum Beispiel bei der Polizei gespart, statt an der inneren Verwaltung. Bei den Unternehmen geschieht es jetzt im Moment genauso. Es werden Techniker entlassen, statt überflüssige Verwaltungsmitarbeiter.
Es kommentierte Uwe Proll. Mehr vom Public Sector Insider gibt es in einer Woche. Wie immer freuen wir uns über Anmerkungen zu unserem Podcast unter podcast@behördenspiegel.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Bis nächsten Dienstag.